Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist Susanne Fritz. Guten Morgen. Der Körper als Kampfzone. Im Iran müssen Tätowierte mit Problemen rechnen, obwohl Tattoos auch dort eine lange Tradition haben. Das hält die jungen Iraner jedoch nicht davon ab. Sie nutzen die Tattoos als Ausdruck ihres Protestes gegen das Mullah-Regime. Ein Thema bei uns. Hexerei in Malawi. Viele Menschen in dem ostafrikanischen Land glauben an schwarze Magie. Sie sehen in ihren alten Angehörigen Hexen und vertreiben sie aus der Gemeinschaft. Jetzt hat eine Initiative ein Heim für die Vertriebenen gegründet. Gleich mehr dazu in Tag für Tag. Wir starten mit einer schwierigen Aufgabe in schwierigen Zeiten. Am konservativen Zacharias-Frankel-College in Potsdam wurden vor kurzem eine neue Rabbinerin und ein neuer Rabbiner ordiniert. Sie erzählen von den Herausforderungen, die auf sie warten. Rabbiner und Rabbinerinnen legen während des Gottesdienstes die Tora aus, beraten in Glaubens- und Lebensfragen, predigen und lehren. In Deutschland können sich Jüdinnen und Juden in Berlin und Potsdam an drei verschiedenen Seminaren zu Rabbinerinnen oder Rabbinern ausbilden lassen, je nachdem, ob sie dem orthodoxen, konservativen oder liberalen Judentum angehören. Nach dem Terroranschlag der Hamas im Oktober des vergangenen Jahres und dem Krieg in Gaza ist der Antisemitismus auch in Deutschland stark gewachsen. Was heißt es, in solchen Zeiten Rabbinerin oder Rabbiner in Deutschland zu werden? Carsten Dippel hat darüber mit einer frisch ordinierten Rabbinerin bzw. einem Rabbiner vom Zacharias-Frankel-College in Potsdam gesprochen.
Es hätte sicherlich friedlichere und schönere Zeiten gegeben, in denen ich als Rabbiner in den Beruf hätte starten können. Aber wenn man den Blick zurückwagt in die Geschichte, gab es selten friedliche und schöne Zeiten fürs Judentum auf dieser Welt. Und in dieser Zeit brauchen wir einfach Jüdinnen und Juden, die da sind für die jüdische Gemeinschaft. Und Rabbinerinnen und Rabbiner nehmen da eine Schlüsselrolle an.
Es gab immer Kriege und Attacken und Pogrome und Auseinandersetzungen und Proteste und Konflikte. Und das ist leider wirklich ein Teil unseres Lebens. Und wir müssen damit lernen, umzugehen.
Karen Engel und Levi Uffer-Filge sind die beiden aktuellen Absolventen des konservativen Rabbinerseminars Zacharias-Frenkel in Potsdam. Sie haben im Mai ihre Smicha, ihre Ordination, erhalten. In denkbar schwieriger Zeit. Der stark angewachsene Antisemitismus hat viele Jüdinnen und Juden in Deutschland tief verunsichert.
Ich habe ehrlich gesagt seit dem 7. Oktober zum ersten Mal darüber überlegt, ob ich die Mesusa von meiner Haustür nehmen sollte.
Die Mesusa ist eine kleine Kapsel mit Segenssprüchen, die traditionell an die Türpfosten angebracht wird.
Und ich bin ein bisschen vorsichtiger, aber die Mesusa ist immer noch da. Und ehrlich gesagt, ich habe nie eine Davidstern getragen, weil ich als Person so aufgewachsen bin und dass ich meine religiöse Identität für mich gehalten habe. Und ich habe kein Bedürfnis, das in der Öffentlichkeit zu tragen. Und es ist auch für mich kein Bedürfnis, dass jeder auf der Straße sieht, dass ich Rabbinerin bin.
Karen Engel hat sich erst spät dafür entschieden, Rabbinerin zu werden. Sie hat viele Jahre als Journalistin in Österreich gearbeitet und sich in der jüdischen Gemeinde von Graz engagiert. Dort war sie die erste Frau im Vorstand. Aufgewachsen ist sie in den USA. Das Judentum habe zu Hause eine kulturelle, nicht aber eine religiöse Bedeutung gehabt.
Ich habe dieses Studium begonnen, nicht unbedingt, weil ich Rabbinerin sein wollte. Ich wollte einfach mehr Wissen haben. Religiös war ich nicht sehr ausgebildet. Ich bin aber sehr oft in die Synagoge gegangen, wollte mehr wissen und ich habe auch erfahren, dass es sehr viele Männer gibt oder gegeben hat, die mir gesagt haben, wie ich mein Judentum auszuleben habe und was ich als Frau kann oder nicht machen kann. Und ich habe das in Frage gestellt und möchte das selber lernen und selber die Entscheidungen treffen und das habe ich gemacht.
Karen Engel hat eine Heimat im Masorti-Judentum gefunden, eine konservative Strömung zwischen Orthodoxie und Reformbewegung. Das Masorti-Judentum achtet die Halacha, das Religionsgesetz, steht aber auf dem Boden der Moderne und sieht Frauen als gleichberechtigt auch in geistlichen Ämtern an. Karen Engel möchte anderen etwas von den religiösen Werten weitergeben.
Ich glaube, es gibt sehr viele Juden und Jüdinnen in Deutschland und in deutschsprachigen Ländern und auch überhaupt in der Welt, die mehr über ihre Religion und Kultur und Geschichte lernen möchten. Und ich möchte das zugänglich machen. Und ich finde es sehr wichtig, diese Texte auch zu lernen und zu kennen, damit man mitreden kann.
Das Masorti-Judentum stärker bekannt machen, ist auch ein Anliegen von Levi Uferfilge. Im Grunde würde Masorti gut zu den jüdischen Gemeinden in Deutschland passen.
Ich denke, je mehr starke, selbstbewusste jüdische Strömungen wir haben in Deutschland und in Europa, desto mehr Angebot gibt es für Jüdinnen und Juden, dass sie sich vom religiösen, pluralistischen Programm des Judentums angesprochen fühlen und gerne in die Synagoge und gerne in die jüdische Gemeinde kommen und jeweils für sich einen passenden Weg finden, ein religiöses, jüdisches Leben zu führen.
Zum Rabbinatsstudium gehören Praktika in jüdischen Gemeinden. Levi Uferfilge war dafür in London und Stockholm. Er hat unterrichtet, Gottesdienste geleitet, Feste von der Geburt bis zur Beerdigung betreut. Wo genau er seine Stelle als Rabbiner antreten wird, steht noch nicht fest. Dass ein Rabbiner immer auf Abruf sein sollte, ist Uferfilge bewusst. Es ist eine verantwortungsvolle und umfassende Aufgabe. An eine Rabbinerin, einen Rabbiner, werden hohe, nicht zuletzt ethisch-moralische Ansprüche gerichtet. Man arbeitet nicht nur in den Gemeinden, sondern ist zugleich das Gesicht nach außen.
Es ist nicht wirklich einfach mein Beruf, meine Stelle, mit der ich im Dienst am jüdischen Volk, an der jüdischen Gemeinschaft bin, sondern es ist mein Leben. Seit vielen, vielen Jahren betrachte ich mein Leben schon im Dienste an der jüdischen Gemeinschaft. Und ich habe keine naiven Vorstellungen, was die Zeit angeht, was den Aufwand angeht, was die Schwierigkeiten angeht.
Normalerweise unterstützen Eltern ihre Kinder beim Studium. Für Karen Engel war es umgekehrt. Ihre beiden erwachsenen Kinder haben den Weg ihrer Mutter zur Rabbinerin neugierig begleitet.
Meine Familie freut sich. Ich muss sagen, bei meinem Studium haben meine Kinder mich sehr emotional unterstützt und sehr viel Mut gegeben und sehr viel meine Predigten angehört und mir gesagt, ob das passt oder nicht und was sie dazu zu sagen haben. Also sie haben mich sehr unterstützt und sehr viel positive Energie und Liebe geschenkt.
Levi Uferfilge ist auch Buchautor. Auch als Rabbiner will er weiterschreiben. Schon gibt es Ideen für zwei weitere Buchprojekte, die sich mit dem jüdischen Leben in Deutschland und mit religiösen Werten beschäftigen. Eine weitere Leidenschaft, Hochzeiten. Ein jüdisches Paar unter die Chuppa, den Baldachin zu führen, sei eine Aufgabe, die er als Rabbiner besonders gern übernehme.
Und ich liebe das. Ich finde an der Arbeit als Rabbiner kaum etwas so wundervoll, wie Ehen schließen zu dürfen unter der Chuppa, unter dem Traumbaldachin. Und wenn ich irgendwie mich aufheitern möchte, dann schaue ich in den Kalender und gucke, wann die nächste Chuppa ist, die nächste Hochzeit, die ich machen darf. Und dann freue ich mich wie ein kleines Kind, weil ich das einfach so großartig finde.
Karen Engel strebt kein Gemeindeamt an. Sie möchte sich als Rabbinerin aber gern in einem Team einbringen, das jüdisches Leben auch außerhalb und unabhängig von klassischen Gemeindestrukturen ermöglicht. Solche Formen der Gemeinschaft gibt es hierzulande inzwischen. Orte, an denen sich oft eher die jüngere Generation trifft, wo Statusfragen keine Rolle spielen, wo jüdische Identität ein Zuhause findet.
Es ist sehr wichtig, das jüdische Leben und jüdische Werte zu fördern. Und das bedeutet für mich, dass obwohl ich auch fürchte und sehe, dass das Antisemitismus nicht nur in Deutschland, sondern überall jetzt rasant steigt, das Judentum nicht von Antisemiten definiert sein sollte. Also das, finde ich, ist eine sehr große Herausforderung. Es gibt so viel Lebensbejahendes und so viel, was uns lehrt, gute Menschen zu sein im Judentum.
Neben dem Judenhass, der eine Bedrohung bleiben werde, sieht Levi Uferfilge die größte Aufgabe darin, dass es kaum junge Menschen in den jüdischen Gemeinden gibt.
Unsere Gemeinden haben alles andere als eine gesunde Altersstruktur. Wir müssen so unfassbar viel machen als jüdische Gemeinschaft hier in Deutschland, wenn wir unsere Gemeinden erhalten wollen, wenn wir unsere jüdischen Institutionen erhalten wollen. Wir müssen uns enorm und noch viel, viel stärker in der Zukunft ins Zeug legen, dass bei uns das Licht im Laden anbleibt.
Große Herausforderungen für Rabbinerinnen und Rabbiner in Deutschland. Carsten Dippel hat mit einer Absolventin und einem Absolventen des konservativen Zacharias-Frenkel-College in Potsdam gesprochen. Kunstvolle Muster, Motive und Namenszüge zieren die Körper von vielen Menschen in Deutschland und anderen Ländern der Welt. Denn Tattoos sind seit Jahren voll im Trend. Dabei ist das Tätowieren der Haut eine uralte Sitte. Schon bei der 5000 Jahre alten Gletschermumie Ötzi haben Forscher Tätowierungen gefunden. Auch in Persien waren Tattoos über Jahrtausende verbreitet. Doch das Mullah-Regime im heutigen Iran sieht Tätowierungen gar nicht gern, was junge Iraner nicht davon abhält. Sie nutzen die Tattoos, um mit neuen Motiven ihren Protest gegen das Regime auszudrücken. Oftmals müssen sie mit Sanktionen durch die Sittenpolizei rechnen. Der Körper wird im Iran einmal mehr zur Kampfzone, berichtet Judith Leister.
Es heißt, Sie haben ein großes Tattoo auf dem Rücken. Stimmt das? Wollen Sie dazu etwas sagen? In Farhad Delarams Kurzfilm Tattoo aus dem Jahr 2019 will eine junge Iranerin ihren Führerschein verlängern lassen und wird dabei von Sittenwächtern in die Mangel genommen, die ihr immer dreistere Fragen stellen. Die Szene hat einen realen Hintergrund. Seit einigen Jahren müssen sich tätowierte Iraner einem psychologischen Test unterziehen, wenn sie einen Führerschein beantragen oder verlängern. Die Begründung, Tattoos seien eine Form der Selbstverletzung, die auf psychische Störungen hindeuten könne. Im Westen bekannt wurde der Fall des deutsch-iranischen Fußballers Ashkan Dejaga, der seine tätowierten Arme bei Spielen der iranischen Nationalmannschaft bedeckt halten musste. Sarah Kianrod ist Iranistin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Tätowierungen seien im Iran nicht offiziell verboten.
Aber man kann dann so verhaftet werden, kann durchaus auch ausgepeitscht werden. Tätowiererinnen und Tätowierer haben es sehr schwer und betreiben oft eher so Hinterhofstudios oder machen das bei sich zu Hause.
Tätowierungen können, unabhängig vom Motiv, für die betreffenden Personen jederzeit zum Problem werden. Ihre restriktive Haltung begründen die Mullahs mit dem Geist des Islam.
Also es gibt im Koran keine Stelle, die eindeutig über Tätowierungen spricht. Wir kennen aber einen Ausspruch von Mohammed, indem er explizit sagt, Frauen, die tätowieren, seien verflucht und tätowierte Frauen seien verflucht.
So steht es gleich mehrfach in den Hadithen, Sammlungen der Aussprüche Mohammeds, die neben dem Koran als wichtigste Quelle für die religiösen Vorschriften im Islam gelten. Vor allem bringen die islamischen geistlichen Tattoos allerdings mit einer schädlichen Verwestlichung in Verbindung.
Wenn es öffentliche Debatten gibt in Iran, dann sehe ich, dass Tätowierungen sehr oft als Symbol der Verwestlichung gerahmt werden. Und in diesem Argument negieren die Rechtsgelehrten oder negiert auch der Staat diese jahrtausendealte Tätowierungskultur, die es in Iran gibt, und tut dann so, als wäre das etwas, das aus dem Westen gekommen ist und jetzt die Gesellschaft bedroht.
Tätowierungen gibt es im iranischen Kulturraum mindestens seit der Antike, wie Mumienfunde belegen. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel erlebten Tattoos in Iran quer durch alle Schichten eine Blüte. In einer Zeit also, als in Europa nur Seeleute und Sträflinge tätowiert waren. Besonders häufig waren iranische Frauen tätowiert, bis hinein in höchste Kreise.
Wir sehen anhand von der aufkommenden Fotografie, aber auch von Gemälden, anhand von Beschreibungen, dass Tätowierungen in der allerobersten Gesellschaftsschicht im 19. Jahrhundert verbreitet waren, das heißt am Hof. Die Königin Mutter, Prinzessinnen, wir wissen von allen, dass sie tätowiert waren.
Gern trugen Frauen damals zum Beispiel einen tätowierten Schönheitsfleck im Gesicht oder ein Bauchnabeltattoo. Das sollte gegen Kopfschmerzen helfen oder für Liebesglück sorgen. Kian Roth betont, dass die iranische Körperkunst, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts stark abflaute, in der Regel hinter verschlossenen Türen zelebriert wurde.
Wir sprechen durchaus von einer Gesellschaft, in der sogar der Gesichtsschleier noch Usus war und in der es für Frauen verpönt war, die nackte Hand zu zeigen.
Und im heutigen Iran? Der westliche Tattoo-Boom seit den 1990er Jahren hat durchaus eine Rolle gespielt.
Natürlich hatte die Popularisierung der Tätowierungskultur auch in westlichen Ländern am Ende des 20. Jahrhunderts einen Einfluss. Aber das ist kein einfaches Übernehmen, sondern das ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit eigenen Symbolen.
Und zwar auch mit altiranischen Motiven aus vorislamischer Zeit. Als eine Rückbesinnung auf die iranische Kultur.
Für die Islamische Republik beginnt die iranische Geschichte erst mit dem 7. Jahrhundert, also mit dem Einfall der Araber und der allmählichen Islamisierung. Die jahrtausendalte Geschichte, die Iran davor aber schon hatte, die würden sie am liebsten vergessen. Also Iran ist für sie eigentlich nur der islamische Iran.
Vorislamische Tattoo-Motive können also als Widerstand begriffen werden gegen die Einverleibung der iranischen Geschichte in eine arabisch-islamische Gesamterzählung, wie sie die Vertreter der Islamischen Republik betreiben.
Das bedeutet, dass wir heute Keilschrift-Tätowierungen sehen. Also es ist eine Schriftart, die es zum Beispiel unter den Achämeniden gab. Oder wir sehen auch, dass Mottos, die man zum Beispiel aus einem zoroastrischen Kontext kennt, gutes Denken, gutes Sprechen, gutes Tun, tätowiert werden.
Die Verbildlichung dieses Mottos ist der Mann in der Flügelsonne. Das ikonisch gewordene Tattoo-Motiv zeigt einen antiken Perser, dessen Oberkörper aus einer geflügelten Sonne herauswächst.
Mann in der Flügelsonne, das ist auch ein altiranisches Symbol, das man Weg genommen hat von Ägypten über Mesopotamien bis nach Iran, aber heute sehr stark auch mit der Religion des Zoroastrismus in Zusammenhang gesehen wird. Das ist eine vorislamische Religion.
Frawahar, der Mann in der Flügelsonne, ist das zentrale Symbol des Zoroastrismus und steht für die altiranische Kultur insgesamt. Kian Roth betont jedoch, dass Menschen dieses Motiv auf der Haut tragen, heiße nicht, dass sie sich als religiös oder gar als Zoroastrier verstehen. Es gehe vielmehr um die Identität und den Wunsch, sich anders zu definieren. Der Körper ist im Iran zur gesellschaftlichen Kampfzone geworden.
Der Körper ist ja keineswegs das Einzige, was gerade in seiner Freiheit beschränkt wird. Er ist nur das Sichtbarste und er ist ja auch etwas, an dem symbolisch alle anderen Probleme verhandelt worden sind. Und dass dann genau dieser Körper auch eingesetzt wird, um zu zeigen, wir haben aber noch eine ganz andere Idee von dem, wer wir sind.
Sorude San, die Frauenprotesthymne, entstand nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, die infolge der Misshandlungen durch die Sittenpolizei im September 2022 gestorben ist. Die junge Frau hatte angeblich die strengen Schleiergesetze des Iran missachtet. Seitdem hat der iranische Widerstand neue Protestmotive hinzugewonnen, die fast so etwas wie ein kulturelles Archiv auf dem Körper bilden, findet Sarah Kianrod.
Was mir sehr aufgefallen ist seit den Protesten mit Mahsa Amini, ist, dass sich viele Frauen Zain Zendegi Azadi tätowieren lassen, Frau leben Freiheit. Dass sie die Konterfeis einiger der ermordeten Mädchen sich sogar auf den Körper tätowieren lassen.
Ja, so klingt er, der Anfang der Frauenhymne, einem Protestlied im Iran. Der Körper als Kampfzone, Judith Leister berichtete über Tätowierungen in dem Land. Im ostafrikanischen Malawi ist Aberglaube weit verbreitet. Obwohl mehr als 80% der Bevölkerung Christen sind, glauben viele an schwarze Magie. Immer wieder gibt es Gewalt gegen Arme und vor allem gegen alte Menschen. Ihre Angehörigen und Nachbarn sehen in ihnen Hexen, greifen sie an und vertreiben sie aus der Gemeinschaft. In Malawi leben die meisten Menschen in extremer Armut. Auch deshalb werden die Alten oftmals vertrieben. Meistens sind es Frauen. Eine Initiative hat sich den Verstoßenen angenommen und ein Heim für sie gebaut. Stefan Überbach hat es besucht.
Nigenia Mbeno steht auf einem Feld. Mit einer Gießkanne wässert sie die Pflanzen. Mais, Zwiebeln, Okra, es ist nicht viel, was auf dem kargen Boden wächst. Nigenia ist 80 Jahre alt, mindestens, so genau weiß sie das nicht. Ihre Familie hat sie vor 2 Jahren der Hexerei beschuldigt, aus der Dorfgemeinschaft verstoßen und beinahe umgebracht. Danach lebte sie auf der Straße, ohne Geld, ohne Essen, ohne Hilfe. Ein Schicksal, das in Malawi viele trifft.
A lot of old people are neglected. Some are just treated as witches and wizards.
Die Menschen werden vernachlässigt, und zwar, weil sie alt sind. Sie werden als Hexen bezeichnet oder als Zauberer. Ihnen wird gesagt, warum sterbt ihr nicht? Sie werden misshandelt, vertrieben und alleingelassen, nur wegen ihres Alters.
Deborah Mbale ist 24 und eigentlich ausgebildete Tourismuskauffrau. Vor gut 2 Jahren aber hat sie ihren Beruf aufgegeben und in der Nähe von Malawis Hauptstadt Lilongwe eine Art Altenheim gegründet, um den Menschen, die von ihren Familien verstoßen wurden, eine Heimat zu geben. Das Heim ist nach und nach gewachsen. Kleine Häuser aus Ziegelsteinen, manchen fehlt das Dach, andere haben noch keine Fenster und Türen. Inzwischen leben in den kleinen Gebäuden mit roten Mauern mehr als 80 Frauen und Männer im Alter zwischen 65 und 100 Jahren. Einer von ihnen ist der 82-jährige Zefania Kankuyul.
Unsere Angehörigen haben uns schlecht behandelt, um ehrlich zu sein. Sie haben uns sehr verletzt. Sie sagten, wer so alt ist, der muss ein Hexer sein. Und wenn jemand gestorben ist, dann sagten sie, das wären wir gewesen. Es sind meistens junge Männer, aber dann kam diese Frau und hat sich um uns gekümmert. Und jetzt sind wir frei.
Die Stiftung von Deborah Mbale heißt Mai Mbambande. Übersetzt bedeutet das so viel wie eine großartige Frau. Die gemeinnützige Initiative will nicht nur alten Menschen helfen, sondern auch erfolgreichen Frauen eine Plattform geben und damit junge Mädchen motivieren. Haupteinnahmequelle ist die Landwirtschaft. Deborah hat 2 Hektar Ackerland gekauft. Alles, was dort wächst, wandert entweder in die Küche oder wird auf dem Markt verkauft. Inzwischen gehören der Initiative auch ein paar Ziegen und eine kleine Metzgerei. Geld von der Regierung gibt es nicht.
Wir bekommen keine finanzielle Unterstützung, auch nicht aus dem Ausland. Wir sind ganz auf uns gestellt und auf Spenden von Privatleuten angewiesen. Wir bekommen zum Beispiel manchmal Mais oder andere Dinge. Aber zum größten Teil ist es die Landwirtschaft, die uns hilft, unser Altenheim zu betreiben.
In Malawi ist der Aberglaube weit verbreitet. 80% der Bevölkerung glaubt, dass es übersinnliches schwarze Magie oder den bösen Blick tatsächlich gibt. Oft dient der Vorwurf der Hexerei aber auch nur dazu, unliebsame Menschen loszuwerden. Zum Beispiel Ältere, die nicht mehr arbeiten können und versorgt werden müssen, wofür manche Familien vor allem in der Corona-Zeit kein Geld hatten. Menschenrechtsorganisationen fordern die Regierung des Landes schon seit langem dazu auf, endlich etwas gegen diesen Aberglauben zu unternehmen, mit mehr Aufklärung und besserer Bildung. Das findet auch Deborah Mbale. Sie sagt, niemand hat es verdient, nur wegen seines Alters als Hexe bezeichnet zu werden.
Aberglaube in Malawi. Viele Alte werden als Hexen vertrieben. Stefan Überbach berichtete über eine Initiative, die den Verstoßenen hilft. Tag für Tag geht an diesem Dienstag mit Luisa Mayer in der Redaktion zu Ende. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde. Bei Lennart Pyritz geht's heute um Pilzerkrankungen der Haut. Ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.